Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Popkultur Beichtstuhls. Mit mir in meiner kleinen Liebeshöhle empfange ich den Michael Michi Baumgartner. Hallo.
Hallo, ich bin nicht in deiner Liebeshöhle, ich bin bei mir daheim. Gott sei Dank.
Und mit den Schmetterlingen aus dem Bauch frisch eingeflogen, der Markus Marco Kopp.
Woher weißt du, dass ich Tuchfall habe?
Haben uns heute gedacht, wir widmen uns einem ganz speziellen Thema, weil der Frühling, der tritt mit einer riesigen Schuhgröße die Tür ein. Und deswegen werden wir heute über Frühlingsgefühle reden und uns über die besten Bärchen der Popkultur unterhalten.
Wupp, wupp. Bärchen.
Bärchen. Kerbärs.
Bärchen oder Bärchen?
Ja.
Bärchen. Welches Lied ist das, wo er sagt, willst du Schmetterlinge im Bauch, musst du Würmer fressen?
Klingt nach die Doofen irgendwie.
Nein, ich glaube, es ist Alligator.
Ah, muss ich
recherchieren, parallel.
Ja.
Hallo. Bitte. Ihr Schmusis.
Die Schmusis.
Ja, endlich, ich habe mir da heute schon Gedanken drüber gemacht, weil ich mich immer extrem gut vorbereitet auf unsere Podcasts. Jetzt habe ich mir da heute schon bin in Medias Res gegangen und habe mal drüber nachgedacht. War mir aber nicht sicher, meinst du jetzt, geht es jetzt um Liebesbärchen oder geht es einfach um coole Paare? Also auch so, keine Ahnung. Tatsächlich, dass man jetzt gerade bei den ganzen coolen männlichen Paare immer einer dabei ist, der das Leben nicht mehr im Griff hat. Weil Bad Boys oder auch Lethal Weapon, aber wir reden über Liebespaare, oder?
Ja, hätte ich schon gemeint, oder?
Ja, meine Beispiele sind keine Liebespaare.
Du, das ist nicht so tragisch. Wir können auch einfach so über Bärchen reden.
Ja.
Über Duos.
Duos.
Okay. Weil sind wir uns ehrlich, man wäre ja kein erfolgreiches Duo, wenn nicht eine gewisse Art von Liebe im Raum steht. Kann ja auch platonische Liebe sein.
Super.
Was bedeutet eigentlich genau platonische Liebe?
Eben, also quasi. Ja, wenn man halt, also halt eine Freundschaft. Oder ohne romantische Gefühle.
Also nicht das wie bei uns. Also wir sind ja, also die Romantik, die spürt man schon, wenn man es anhört.
Ja, so, die Grenze ist da fließend bei uns, finde ich. Michi mit seinem vollen Haar, der Marco mit seinem taktischen Vollbart. Wir sind ja einer von den. Wir sind ja auch einer von den schönsten Podcasts auch, wenn man jetzt einfach mal auf die rein äußerlichen Oberflächlichkeiten geht. Ja,
deswegen tun wir nur Audio-Podcast machen. Video. Weil
man ich quasi mich rasiert, sonst war ja noch so ein baldiger Hund wie es zwar.
Hund.
Ja, das andere habe ich nicht gesagt. Weißt du, damit wir mal vielleicht eine Episode ohne explizit schaffen. Okay, aber.
Nein, schade.
Aber,
Next.
Wen haben wir denn als
erstes? Also.
Andy, du hast sicher schon was vorbereitet.
Ja, ich habe mich ein bisschen auch vorbereitet und das passt eh gut, dass ihr es so eher Duos habt, weil ich habe mir wirklich nur Liebespaare rausgesucht. Und da möchte ich als erstes ein Liebespaar nennen und zwar, ich glaube, eins von die mysteriösesten Paare, die so, wenn man nachdenkt.
Und Fiona.
Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Es ist ähnlich mysteriös. Und zwar ist es der Goofy und wer immer die Mutter von Max ist. Von Goofy und Max. Ich hab da.
Das hast du ausgesucht.
Das habe ich mir
ausgesucht. Jemand, weil, den man noch nie gesehen hat.
Ja, ich finde das nämlich ziemlich tragisch.
Okay.
Alles, was sie recherchiert, ich meine, das kennt ihr ja. Fangen wir mal so an. Goofy und Max, habt ihr das beide auch schon gesehen, oder?
Ja.
Ja, habe ich schon mal gesehen.
Ja. Da ist der Goofy ja Vater und die Mutter von Max wird nie genannt und was ich so mitgekriegt habe im Internet, wird davon ausgegangen, dass der Goofy Witwer ist in der Serie.
Okay.
Mhm.
Aber das ist jetzt nicht offizielle Lore, das ist nur das, was so im Internet...
Wird auch nie erwähnt.
Ich finde das irgendwie weird. Das ist generell, weil Disney und Mütter, wir haben ja letztes Mal oder in einem von den letzten Fragenblänkeln haben wir ja über die, nein, in der Cartoon-Folge haben wir ja über die Mutter von Dick, Trick und Track geredet, die aber sogar einmal vorkommt, oder? Haben wir dann gesagt.
Da gibt es Zeichnungen. Also im Comic gibt es, glaube ich. Und in der neuen DuckTales, glaube ich, kommt sie auch vor.
Im neuen
so einen mechanischen Fuß, oder was war da?
In der neuen Tag, beim neuen Tag, das wir jetzt gestern zum Einschlafen mit der Nella die DuckTales Tony kocht und da ist ja die allererste Folge drauf, wo sie quasi den Onkel Dagobert kennenlernen und es ist ja der Onkel Dagobert, das ist der Onkel Donald und die Neffen und man weiß ja auch nicht, wer die Eltern vom, also die Eltern vom Donald sind ja die Schwester vom Dagobert. Aber das ist ja auch nie wirklich, also die werden ja auch nie thematisiert. Das sind einfach alles Onkel und Neffen bei Disney. Ist irgendwie ein bisschen ist schräg, ja.
Ja, aber die Schwester vom Donald Duck, die gibt's. Und die ist, weil zwar kommt nicht oft vor, aber im neuen DuckTales habe ich ein Bild gesehen und ich glaube, da ist irgendwie so mechanische, halbmechanischer zu irgendeinem Fuß, glaube ich, kriegt. Haben wir das die zusammen angeschaut?
Die Della Duck.
Ja.
Die Della Duck ist die Mama von Dick, Trick und Track,
genau.
Die Schwester von Donald. Und die Eltern seien die Dortle Duck und der Degenhard Duck.
Degenhard, das ist ein cooler Name.
Die Dortle Duck ist die Schwester vom Dagobert und vom weißt du, und von der Mathilda Duck.
Ja.
Gibt sogar einen Stammbaum-PDF auf der lustigen Taschenbuch.de-Seite.
Ich frage mich halt, was der Goofy getan hat, dass der so, weil Verwandtschaft wird ja, also Verwandtschaft spielt ja immer irgendwie ein Thema in Entenhausen, weil da ist zum Beispiel der, wenn DuckTales nicht vorkommt, aber halt in die Cartoons ist der Gustav Gans, das ist der Vetter vom Donald, der immer so viel Glück hat.
Mhm.
Der die komische Locke hat, die Egan Spengler Locke oben und so ein, ich glaube, so ein Hut hat der immer auf.
Mhm. Kann
wobei ich, ja. Wobei ich aber immer noch nicht weiß, was ein Vetter eigentlich sein soll.
Der Gustav Gans.
Dass du das nicht weißt.
Der Gustav Gans ist der Sohn vom General Golo Gans und der Daphne Duck. Und der General Golo Gans ist der Bruder vom Degenhard Duck, vom Papa vom Donald.
Ja, schau, jeder, das ist alles geklärt, nur weil die Mutter von Max ist nicht.
Ja, weil es die Ducks sind. Übrigens habe ich nicht gewusst, dass der Dagobert Duck, jetzt muss ich gerade mal schauen. Nein, weil die Dorette, also die Oma Erpel, ist die Enkelin, Urenkelin vom Emil Erpel.
Wo hast denn du auf die Schnelle jetzt den Stammbaum von den ganzen Walt Disney-Figuren her?
Das ist der Don Rosa Stammbaum, also der Stammbaum von Don Rosa auf lustigestaschenbuch.de.
Hm, okay.
Mal schauen, ob da ist noch. Oh, da geht's noch. Achso, nein, Alter. Eben, wer ist die Daisy Duck? Die Daisy Duck hat gar nichts mit dir zu tun.
Das ist ja die Freundin, oder? Vom Donald.
Na eben, die kann dafür auch gar nichts zu tun haben. Die
hat ja, das wäre Inzucht.
Bist du ja, die dürfte zumindest der Cousine sein in manchen Teilen der Vereinigten Staaten, okay. Oder?
In Österreich sowieso, darf sie alles.
Freunde der jetzt, Familie, ja.
Haben sie in Österreich jetzt gekippt? Die Cousinen, die Cousinen und Cousin-Heirat ist jetzt, glaube ich, gibt es nicht mehr. Seit oh kurzem.
Oh je.
Oh je. Da haben sie in der Tagespresse haben sie einen Artikel ausgegeben. Niederösterreich sieht sich vor der Auslöschung, Cousinen-Ehe verboten.
Hm. Ja, aber bleiben wir kurz bei Goofy und Max.
Goofy und Max, ja.
Was Nanti daran interessiert hat oder warum es so mysteriös ist, was ist mit ihr passiert? Und warum wird sie nicht erwähnt? Vielleicht ist sie ja Verbrecherin gewesen oder irgendwas.
Ich meine, mir wäre alles lieber als tot, weil es ist irgendwie so traurig, dass der Goofy ein Witwer sein soll in der Serie. Das wird das Ganze ein bisschen dark machen, finde ich.
Ja, bei Goofys Charakter hat er sich wahrscheinlich aus Versehen umgebracht auch noch.
Ja.
Das ist sehr gemein.
Ja, er ist ja so ein bisschen Botsch, oder?
Oh, hoppla.
Ja.
War jetzt nicht meine erste Wahl gewesen für in der Popkultur.
Geht er nicht mit dem Toaster neben dem Bad vorbei? Ja. So.
Oh Gott.
So kann es passieren.
Aber soll ich einmal meins sagen?
Sag
einmal. Das einmal mein erstes Bärchen, was mir eingefallen ist für die Popkultur. Mir sind zwei eingefallen, aber es, eigentlich möchte ich mit zweiten anfangen, was mir eingefallen ist, weil das ist irgendwie das Wichtigere.
Fast. Michi, das passiert nur in deinem Kopf, da kannst du die Reihenfolge jederzeit ändern.
Genau, also du kannst schon aufbauen. Und normalerweise. Oh, ja, okay. Das ist natürlich.
Mhm. Weil die sind für mich so die sind so nicht das Perfect Couple, aber die sind so irgendwie, die spiegeln das so wieder, wie es man ist, halt sehr einseitig, wer die Scheiße baut, oder wer mühsam ist. Mhm. Aber es ist irgendwie so, das ist so gute Dynamik. Da sieht man immer, okay, eine baut Scheiße, aber am Ende ist irgendwie, ja, ich liebe die trotzdem. Ich liebe die halt einfach, auch wenn du Scheiße baut hast. Oder? Also das ist, der Humor kann machen, was er will, die Marge ist immer für ihn da und ist immer an seiner Seite, oder? Ganz, es gibt, glaube ich, mal eine Folge, wo sie auszieht, oder? Wo sie zu ihrer Schwester zieht, glaube ich. Aber ja, irgendwie am Ende des Tages ist die Marge immer da für den Humor.
Es gibt da so eine Folge, wo der Humor die Möglichkeit hat, oder da steht so spitz auf Knopf, dass er fremd geht. Und zwar mit irgendeiner Art von Managerin, die ihn irgendwie, oder...
Ja, die machen zusammen einen Arbeitsausflug oder irgendwas.
Ja, irgendwie ist es beruflich,
haben die miteinander zu tun. Ist er nicht, er ist der Manager von der Country-Sängerin, oder?
Weiß es nicht mehr so genau. Auf alle Fälle ist dann die Situation so, dass es tatsächlich quasi jetzt dann losgehen wird mit dem Ehebruch. Und dann sieht man in seinem Kopf, wie das so abspielt, wie er immer nur Körbe und Ohrfeigen kriegt. Und dann eben die Marge, die total lieb zu ihm ist und so quasi, ja, sie wird immer für ihn da sein. Und dann sagt er so, na, stopp, das geht nicht. Er ist verheiratet und er ist in die Marge verliebt und so. Und das war sehr wholesome.
Er ist ja auch sehr, sehr treu dann am Ende des Tages. Auch wenn er doof ist. Also wenn er immer wieder dumme Sachen macht. Aber am Ende des Tages ist der Humor schon sehr treu. Oder?
Ja. Ja, schon.
Ja, das hätte der Goofy auch verdient, finde ich. Das war auch so eine treue Seele.
Zieht sich sicher der Goofy durch die ganze Episode. Ich mache gleich mal zweite, weil nachher brauche ich gar nicht mehr, nachher brauche ich nachher nichts
mehr. Na, warte mal, ich habe etwas, was mir gar nicht eingefallen ist, aber als Vergleichsbärchen, wo es noch viel mehr bedingungslose Liebe vom Mann zur Frau, finde ich, gibt, ist bei Malcolm in the Middle, vom Hal und von der Lois.
Ja, das ist auch schön. Ja, das ist ein schönes Bärchen, ja.
Oder? Da kann man sich beim Hal natürlich auch nicht vorstellen, dass der irgendwie fremdgehen würde. Da ist auch bedingungslose Liebe bei dem da, oder? Und bei ihr? Ja. Weniger, aber trotzdem.
Sie ist ein bisschen genervter von ihm, oder?
Ja.
Schon. Sie hat ja mal so, sie kommt ja mal drauf, dass, oder ist, ihr macht es so zu schaffen, dass er mehr in sie verliebt ist, wie sie in ihn. Und dann, da hat sie wahnsinnige Probleme damit und das nimmt sie halt voll mit. Und da, er kommt dann drauf, was das Problem ist, dass sie halt Angst hat oder halt, dass sie das irgendwie beschäftigt, dass er in sie mehr verliebt ist, wie sie in ihn. Und dann sagt er so, ja, was, das ist das Problem, was hast du denn, das ist ja ganz normal. So, wenn du, das ist ganz normal, du kannst nicht so verliebt sein in mich wie ich in die. Wenn du in mich so verliebt wärst wie ich in die, dann würden wir gar nicht mehr aus dem Schlafzimmer kommen.
Ja. Aber ja, ich habe übrigens ein paar Szenen von dem Remake oder von dem Reboot gesehen. Aber der schaut schon ziemlich gut aus, Malcolm.
Der startet heute, oder? Da ist mir's.
Gestern also oder heute habe ich es gestartet.
Freitag, ja. Heute Freitag. 10. Also. April, glaube ich. Ich habe da irgendwas gesehen, dass es mit startet.
Ja.
Ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass das also noch Season kriegt. Glaube ich.
Ja.
Spielt der Schauspieler, der in Dewey spielt nicht mehr mit, oder?
Na, aber sonst spielen ziemlich alle mit.
Aber kommt der Dewey als Charakter vor?
Ja, ist ein anderer Schauspieler, der ziemlich ähnlich ausschaut, finde ich.
Warum spielt er nicht mehr mit?
Der wollte, glaube ich, nicht mehr mit Hollywood zu tun haben. Der hat, ja.
Er wollte also nicht einfach nochmal einen Arsch voll Geld verdienen.
Na, vielleicht hat er genug Geld, musste er ja nicht immer.
Kann man vorstellen, dass wenn du so jung...
immer mit Geld, hey, ja.
Wenn du so jung...
Hat jeder so viel wie du, Marco?
Stimmt, leider.
Wenn du so jung in so einer erfolgreichen, kultigen Serie eine Rolle... ist wahrscheinlich kein leichtes Leben als Kinderschauspieler. Ich kann mir schon vorstellen, dass da vielleicht die Schnauze voll hast.
Die Kinderschauspieler, die Millionärskinderschauspieler. Als ob da schon jemals irgendwer abgedriftet war.
Stimmt.
Ja, eben.
Ah, wieder, was rede ich für ein Blödsinn? Genau. Da gibt es ja nur Erfolgsstories.
Okay, dann, aber er hat zumindest den Master von Harvard.
Ja. Schön,
also er kümmert sich zurzeit um seinen Masterabschluss auf Harvard.
Ja, vielleicht wollte er deswegen Harvard, nicht ja. Das unterbrechen und schauspielern wieder.
Wolltest du wissen, was da Bryan Cranston zitiert ihn aus der Ablehnung des Rollenangebots mit den Worten: Ich habe seit ich 9 war oder so nicht mehr geschauspielert, das interessiert mich nicht mehr.
Ja. Ja. Vielleicht meint er aber auch, dass er nicht mehr gut genug ist. Zum Schauspielern. Wenn du lange nicht machst, kann schon sein.
Ja, aber wie heißt der von Indiana Jones und Goonies, der jetzt bei Everything.
Ja.
Ja.
Everywhere.
Mhm. All ja, das ist ja. Quasi, ja. Du hast es gelöst, Anti. Jeder kann es noch.
Naja, und der hat es ja kennen, oder?
Ja, aber es heißt ja nicht, dass alle anderen das kennen.
Achso, ja. Meine Entschuldigung, sorry, Mann.
Ey. Das Gegenbeispiel hält.
Ich wusste, das ist so die Dewey-Ultra-Side. Sorry.
Ja, jedenfalls, ja. Stimmt, das ist ein sehr ein
wholesome
Paar im Gegensatz zu dem der Mutter und des Vaters aller Sitcom-Paare Married with Children. Schrecklich nette Familie.
Ja. Al Bundy und Peggy Bundy.
Al Bundy und Peggy Bundy sein ist Gegenteil, weil die haben gar nichts mehr füreinander übrig, oder?
Ja. Also ganz selten, dass da mal was aufkommt, ja.
Zumindest immer. Oder sie will auch nichts mehr von ihm, oder?
Ja, in die früheren Staffeln ab und zu können wir von irgendwann später auch nicht mehr.
Nicht da. Sind die nicht am Ende des Tages dann doch noch?
Ja, die sind schon froh, dass sie sich gegenseitig haben, aber das war's, glaube ich, schon.
Ja, und
Al wird auch nicht fremd gehen, oder? So, das ist auch so.
Ja, aber er ist wenn er mit dem Jefferson am Weg ist.
Ja, okay, ich meine, die gehen in die Nacktbar und schauen. Die Nacktbar
sind halt im No Man's Club, oder?
Mhm, aber ich glaube, alles passiert nur irgendwie in Träumen und der Al wird das nie echt machen.
Okay. Ich finde so geil, dass er Schuhverkäufer ist.
Ja. Und gut sorgen kann für eine Familie mit 2 Kindern, ein Auto, ein Hund.
Riesenhaus.
Ja. Und Haus, ja.
Die ist nicht in Chicago. In Chicago, ja. Leben die, oder?
Ja.
Ich glaube schon, ja.
Ja, und er hat auch noch einen See, oder? Gehört auch ihm. Irgendwo.
Ja, weil der was so ein verseucht ist, oder?
Ja. Genau. Ja. Gehört ihm ein Stück Land in so einer also eine Chemiefabrik daneben, oder was?
Ja. Gibt es dann irgendwie so eine Szene, wo sie da fischen gehen wollen und da sind sie schon mutiert und der Bat hat irgendwie so einen Krokodilschwanz oder so irgendwie. Ja.
Genau, und ihm fällt die Hand ab, wo er ihm auf die Schulter haut. So.
Das ist eine lustige Folge.
Hat er den Krieg, weil er 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat?
Ich weiß gar nicht, warum er den hat.
Das hat irgendwas mit der Verwandtschaft zum Dorn von der. Weil die Baggy Bundy hat ja so Verwandtschaft, das sind so Hillbillies, oder?
Ja.
Und ich glaube, das hat irgendwie mit seiner Verwandtschaft zu tun, oder ganz genau weiß ich es nicht. Aber ich weiß, dass dann so irgendwie Landbesitzer ist dann im Laufe der Serie.
Aber ich finde es auch so geil bei Al Bundy zur Serie, also haben wir früher gesagt, die Nachbarin, die Marcy Darcy, die hat ja vorher in Steve. Der so ein bisschen unterwürfig ist, oder? Und dann hat sie einen Jefferson. Und der Jefferson ist einfach so ein geiler Typ.
Weil er ist auch unterwürfig, aber halt nur so ein bisschen oberflächlich. Also,
ja, nur ihr gegenüber, oder?
Ja,
aber so er immer noch, da kommt immer so der Blick zum Eil um danach, oder?
Ja.
Und das habe ich so witzig gefunden.
Ja, der Schauspieler ist also super irgendwie.
Ja.
Mega, der ist wirklich mega.
Ich weiß nicht, was der sonst noch gemacht hat. Ich kenne den nur von da, ich kenne den von nirgendwo anders.
Der hat extrem viel gemacht eigentlich. Also bis bei Shrinking spielt er mit.
Oh, really?
Ja. Okay. Sonst hat er so ein paar Episoden bei verschiedenen Serien mitgespielt. Paar Stimmen. Scooby-Doo hat da mitgespielt. Scooby-Doo 4, aber ich meine.
Okay.
Ja, ja relativ viele kurze Auftritte in verschiedenen Serien hat er gehabt.
Es ist ja so geil, dass er. Was er war, CIA-Agent, oder? Vorher.
Ja, ja genau.
Oder so ein Manchurian-Kandidat, oder was war mit ihm? Nein, er war einfach CIA-Spook, oder?
Ja, und er hat noch Kontakte irgendwie, oder? Und dann benutzen sie das für irgendein Assassination, oder was ist da?
Ja, ich weiß, das ist total irre eigentlich.
Wegen Kuba ist dann irgendwas und so. Was hast du das jetzt gerade gemacht, Jefferson, oder so? Irgendwas war da.
Und der Steve kommt ja dann irgendwann einmal zurück und ist auch voll der Badass. Der ist irgendwie so...
Ja, der ist dann so irgendwie...
Survival... Groß.
Nein, da ist der in so einem Wildpark, oder? Dort arbeitet er dann.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Genau. Genau, dann Vollbart adern und so, oder das hat drei Tagesbart. Und hat dann auch ganz anders aus.
Das war schon sehr witzige Sitcom.
Übrigens passend dazu, die Peggy Bundy, Katie Seagal, glaube ich, heißt sie, spielt in One Piece jetzt in der zweiten Staffel mit.
Oh, okay. Dann muss ich mal weiterschauen. Cool.
Ja.
Ich muss aber die erste Staffel noch eben fertig schauen, damit ich die zweite starten kann. Ich sage jetzt gleich, was mir als allererstes eingefallen ist bei Bärchen der Popkultur. Mhm. Und ich weiß nicht so wirklich warum. Aber mir ist von Pulp Fiction. Da John Travolta und die Uma Thurman. Ist das Pulp Fiction?
Mhm. Mhm.
Die sind mir sofort eingefallen als
Okay, du verlierst dein Mikrofon. Dein Hund.
Doch, ich will gerade kuscheln. die ist mir sofort eingefallen und vor Augen gekommen, wo wir das gesagt haben wegen Bärchen. Weil die sind auch so ein mega ikonisches Paar.
Ja, aber die sind ja nicht offiziell zusammen. Also ich meine, die Uma Thurman hat einen anderen Freund in dem Film.
Ja, aber sie sind irgendwie, ist da was.
Ja. Ja, sicher ist da was, aber ja. Die Bremsleine heißt das, ja genau.
Ja, vor allem ist es bei denen so, da man sieht ja richtig, also man hätte ja gern, dass die ja Ball sind, weil die passen ja perfekt zusammen. Also das ist ja, wie die miteinander vipen, hey, das ist ja voll geil. Allein nicht schon die Gespräche, die sie führen, weil ursprünglich soll er sie ja nur unterhalten, während der Marcellus Wallace außerhalb der Stadt ist. Also der Freund von der Uma Thurman, ich weiß gerade, wie die Schauspielerin heißt. Wie der Charakter heißt. Mia Wallace.
Mia Wallace, genau.
Genau.
Jetzt warte mal. Sie sind verheiratet dann, oder?
Stimmt, ja.
Das sind sie verheiratet wahrscheinlich, ja.
Ja.
Ja, und die soll halt da unterhalten werden. Beziehungsweise ist mir immer so vorgekommen, er soll auch ein bisschen auf sie aufpassen, oder? So Bodyguard-mäßig?
Ja, das irgendwie komplett Sinn macht, so irgendwie, glaube ich, war
der Plan, oder? Und sie gehen dann in so ein 50s-Diner, wo so Impersonator Angestellte sind, die halt so Berühmtheiten aus den 50er und 60er nachspielen. Und die Gespräche da sind sofort so wie beim Date irgendwie.
Keine Ahnung. Also beim erfolgreichen Date meinst du? Also ja, keine Ahnung.
Wie sie dann tanzen, ist halt auch, ich meine, das ist ja wahrscheinlich eine von den Top 100 bekanntesten Szenen der Filmgeschichte, oder?
Ja, hätte ich gesagt.
Ja, wie oft also der Move mit den Fingern vor die Augen gemacht worden ist und parodiert worden ist in anderen Filmen. Hey. Da war schon mal, wie bekannt das war.
Da haben alle Millennials quasi gelernt, wie sie mit 16 auf dem Debütantenball tanzen müssen, wenn Disco angesagt ist.
Mhm. Ja. Keine Ahnung, wie. Wieso.
Ja,
hat sie einen Tanzkurs gerade so passend dazu, die Frage?
Ja.
Ja.
Oft genutzt?
Nein.
Okay, dann habe ich die richtige Entscheidung getroffen.
Ich bin zweimal Grundkurs Bola gegangen,
einmal durchgeflogen bei der Prüfung.
Nein, ich bin da immer gegangen, weil wir sind da von der Schule ausgegangen, also mit Schulkollegen bin ich da gegangen und wir haben uns gedacht, ja, da gibt es dann sicher irgendwie ein Date oder so. Beides mal Fehlanzeige.
Aber du hast zumindest zweimal probiert, du Idiot. Nein, okay, aber das ist mir auch gleich eingefallen, als Bar der Filmgeschichte, wo es ja dem nachher auch kein Bar sein. Aber das ist mir gleich eingefallen.
Wo du gesagt hast, Pulp Fiction, aber ich fast an die von ganz Anfang, Honey Bunny und wie heißen sie? Die halt den Überfall Honey machen. Bunny. Und die zwei habe ich gerade gedacht, weil die.
Pumpkin und Honey Bunny.
Die ja wahrscheinlich sich auch gern mögen, weil sie jetzt zusammen einen Überfall machen. Stimmt. Und schwören, dass sie das auch nicht machen, oder?
Stimmt, das ist auch ein gutes Paar.
Ja.
Aber Andy, du hast sicher noch mehrere richtige Paare im Petto.
Ja, und zwar passt es da ganz gut dazu, weil du gesagt hast, das ist das Paar, das man gern hat. Dass man sich vorstellt, dass die halt zusammenkehren sollten. Und da gibt es auch ein Paar, das hat sich bei mir ein bisschen eingebrannt, wie das ganze Videospiel mit Momenten sich in mir eingebrannt hat. Und zwar, das ist nämlich ein Videospiel voller Magic Moments, Red Dead Redemption 1. Und da gibt es ein Paar, und zwar die Bonnie McFarlane und der John Marston. Mhm. Der John Marston ist ja verheiratet in dem Spiel. Und wenn man Red Dead Redemption 2 gespielt hat, dann weiß man ja dann danach auch, weil Red Dead Redemption 2 spielt vor dem Answer, durch was er und seine Frau halt alles durch sind, damit sie halt quasi zusammen ein Leben haben können. Aber am Anfang von Red Dead Redemption 1 wird eben der John Marston angeschossen, beinahe umgebracht, und dann wird er von einer Farmerin gefunden und aufgepäppelt wieder. Und die zwei, die haben ganz eine eigene Dynamik, die Bonnie und der John. Das, man macht dann ein paar Missionen für sie, dass man quasi so ein bisschen als Dank, dass man halt gerettet worden ist. Und das fungiert ein bisschen so als eine Art Tutorial fürs Spiel. Und die Bonnie ist dann schon so, da merkt man, hey, die ist verknallt in den. Die hat gern, dass er bei ihr bleibt halt. Aber das geht halt nicht, weil er verheiratet ist. Und das ist auch so ein tragisches Bärchen, wo man sich wünscht, hey, die sollten eigentlich zusammen sein. Also zumindest, wenn man jetzt Red Dead Redemption 1 spielt und eben das 2 noch nicht kennt und auch nichts von der Frau vom John Marston weiß, da sind die zwei schon irgendwie... Das ist wahnsinnig gut gemacht in einem Videospiel, so die Chemie ohne viel Körperlichkeiten, nur durch so Gespräche. Und die Gespräche sind auch so, wie sie halt waren, so vor 120 Jahren, alles sehr höflich und sehr zurückhaltend. Und trotzdem schaffen sie es, dass du merkst, dass die zwei Polygon-Charaktere mit ihren Dialogen und mit der Körpersprache merkst, hey, da wäre was. Marco, du hast gespielt, oder?
Ich hab's gespielt. Oh, und zwar nicht so viel, wie ich gern hätte. Also nicht so viel, wie ich gern gespielt hätte. Als Anzer habe ich gespielt, aber mir kriegt vor, sie kommt zwar am Anfang, hat sie einen größeren Teil, aber dann sieht man sie ja lang gar nicht mehr, oder?
Nein, sie kommt dann auch nicht mehr vor. Also der John verabschiedet sich von ihr und sie ist dann, du merkst dann, dass sie, ja, sie sagt es natürlich nicht, das wird nie angesprochen, aber du merkst einfach so in der Körpersprache und in die Dialoge, ja, da ist jetzt schon traurig, dass er jetzt geht. Das ist auch so. Aber ich denke, ja, das wäre eigentlich ein gutes Ball. Die hätten sich vielleicht auch verdient irgendwie. Dann.
Ja. Weil du gesagt hast, da ist körperlich nichts. Darf ich schon zu meinem ersten
Titel? Ja.
Da ist voll viel körperlich. Aber nicht, dass es das falsch versteht. Die tun voll Schlägern. Der Bud Spencer oder Terence Hill.
Oh yes.
Das ist einmal ein Pärchen. Manchmal sind sie Brüder, manchmal sind sie kennen sie sich von irgendwo her. Einfach zufällige, die was sich über den Weg laufen. Aber die Chemie stimmt da immer, muss ich sagen.
Ja, aber.
Aber durch die deutsche Synchro, muss man sagen.
Und die Chemie stimmt immer, aber der Bud Spencer ist doch immer ein bisschen sauer auf Terence Hill. Und Terence Hill reißt den Bud Spencer doch immer irgendwie ein, oder?
Ja, das ist doch zum größten Teil schon. Ja.
Dass der Terence Hill halt irgendwas macht und der Bud Spencer nachher so sitzt so an der Bar, isst seine Bohnen oder trinkt sein Bier oder was und der Terence Hill hinten reißt wieder irgendwas von der Stange, was ihn eine scheißt und er irgendwie dann doch eingreifen muss und alle verprügelt.
Ja.
Die
Umbage.
Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, wo sie die Geheimagenten spielen.
Ah, irgendwas mit Miami, glaube ich, oder?
Nein, nicht zwei bärenstarke Typen.
Zwei bärenstarke Typen. Genau. Da treffen sie sich ja einfach zufällig in einem Truckstop und sie werden dann irgendwie von der Polizei aufgehalten, weil sie mit einem gestohlenen Laster fahren, weil der Bud Spencer meint, das ist der Laster von Terence Hill und Terence Hill meint, das ist der Laster von Bud Spencer, aber in Wirklichkeit haben sie den Laster einfach gestohlen. Und dann werden sie von der Polizei aufgehalten und der Terence Hill ist Bauchredner, während der Polizist vor ihnen steht und dann tut der Terence Hill so, als wären sie gerade überfallen. Und dann gleitet der Bud Spencer die Polizisten in die, sperrt sie irgendwie ein und nachher sperrt sie hinten ein am LKW. Und dann haut er so mit den flachen Händen auf den LKW, auf die Tür aue und macht sich so bereit, in Terence Hill zu verprügeln. Und der steht dann mit der Pumpgun so da und tut dann so, als ob die Bösewichte sie jetzt erschossen hatten. Könnt ihr euch mal erinnern? Er schießt in die Luft ein paar Mal und tut dann so, als ob er stirbt. Und dann klauen sie, glaube ich, ins Polizeiauto oder irgendwie, ich weiß da nicht. Und im Zuge vom Film werden sie dann halt Geheimagenten aus Versehen irgendwie.
Ja. Voll gut.
Ja, aber die zwei sind schon immer, die sind natürlich ein unglaubliches Kultur, oder? Und also, ich schaue gerade so eine Liste von ihren Filmen. Ich glaube, ich habe da jeden 100-mal gesehen.
Ja, das ist ja. Nur ganz wenige, glaube ich, die ich nicht angeschaut habe, die recht späten, glaube ich. Bud Spencer ein bisschen ansieht schon mit, okay, das jetzt Filme machen ist langsam vorbei.
Da haben wir eh schon mal vor einigen Folgen drüber geredet, wer das heutzutage machen könnte. Und da ist man dann einfach von Cool Guys. Okay. Der Ryan Gosling und der Gladiator. Der Russell Crowe.
Ja.
Der Russell Crowe und der Ryan Gosling kennen das, glaube ich, auch.
Das glaube ich auch, ja. Der Film ist ja eh schon ein bisschen so, oder? Cool Guy.
Der ist
viel... Hast du echte Cool Guys? Nein.
Der heißt The Cool Guys, oder?
Der heißt ja anders, oder?
Ja, weil es gibt The Other Guys, das ist der mit dem Pharrell und mit dem Marky Mark.
Ja, heute haben wir es drauf, ey. Ich muss das jetzt wissen. Jetzt.
Und der andere heißt, glaube ich, Cool Guys. Ja, Bud Spencer und Terence Hill hat mich halt auch durch meine ganze Kindheit begleitet.
The Nice Guys.
Was schräg ist bei den Filmen, die haben so, mir erinnert es immer ein bisschen, oder ich muss da im gleichen Atemzug an Tom und Jerry denken, weil da unfassbar zache Gewalt gezeigt wird, aber in so einem total okayen, lockeren Stil.
Ich glaube, dass unsere Eltern das nicht immer so locker und cool gefunden haben, oder? Mit, jetzt schlägern sie wieder voll, beziehungsweise schier reden uns ja auch oft.
Also meine Eltern haben da nie was gesagt. Mein Papa war ein Riesenfan, der liebt die Filme auch und liebt dann dem nichts, da haben wir immer mitschauen dürfen. Das war immer harmlos. Ja, die haut ihm halt auf den Kopf.
Bei mir war das auch, ich habe sie schauen dürfen und alles, aber es hat irgendwie von Freunden, die Eltern, kann ich mich erinnern, dass es geheißen hat, nein, die schauen das nicht. Nein, die dürfen das nicht schauen.
Ja, stimmt. Stimmt. War bei mir das Gleiche, ja. Du hast recht. Meine Eltern waren da auch voll Bud Spencer und Terence Hill Fans. Meine Mama hat mir mal erzählt, sie ist in die 60er Jahre die linke und die rechte Hand des Teufels im Kino gewesen. Das ist der erste lustige Western mit ihnen, wo sie die Siedler helfen, sich gegen das sind so Mormonensiedler und die werden von so Großgrundbesitzern werden die halt bedrängt und denen helfen sie dann irgendwie. Und da hat meine Mutter erzählt, sie war da im Kino und sie haben dann den Film nochmal gegangen, weil beim ersten Mal haben sie nichts verstanden, weil das Kino geschrien hat vor Lachen. Weil da sind die Leute ausgeflippt, weil bis dahin waren Western immer eine super todarmste Sache. Also hängt in Höhe und eine ferne Handvoll Dollar und spielt mir das Lied vom Tod. Das sind ja wahnsinnig tragische, gewalttätige Dramen. So. Und die linke und die rechte Hand des Teufels hat ja genau so einen Titel. Das klingt ja genau so wie hängt ihn höher oder spiel mir das Lied vom Tod. Das klingt ja auch wie so ein extrem zacher ernsthafter Weißstand und dann ist halt das ausgekommen. Und da sind die Leute anscheinend eskaliert im Kino, hey, vor lauter Gaudi.
Aber ich kann mir das schon gut vorstellen mit, okay, du bist nicht gewohnt und das trifft halt voll dein Humorzentrum. Ich kann mich erinnern, ich war mit Ente mal, ich glaube Martin war auch mit, Nova vielleicht, haben wir uns den South Park-Film im Kino angeschaut. Und dann kommt da mal der Uncle Fucker-Song, wo sie Leim erfurzen irgendwann. Und das hat mich so getroffen zu der Zeit, weil Furze waren einfach das Witzigste überhaupt. So. Und die haben mich nicht mehr eingekriegt, wie lustig das war. Ja, das ist so ein Überraschungs-Humor-Ding gewesen.
Das weiß ich noch. Okay. Das weiß ich noch. Da hast du, glaube ich, auch die nächsten 20 Minuten vom Film nicht mehr mitgekriegt, gell?
Das hat mich gut erwischt, muss ich sagen. Ja.
Ja.
So geil.
Weil wir gerade über Schlägereien reden, da habe ich auch ein gutes Bärchen. Und zwar die gute Mine und der Majestix von Asterix und Obelix.
Mhm.
Die finde ich, haben eine ähnliche Dynamik wie Marge und Homer und Hal und Louis. Weil das ist auch so, die Frauen bei Asterix und Obelix, die haben Loki verstehen, also Loki sind das immer die quasi, ja, die Vernünftigen, die eigentlich checken, wie kindisch und wie bescheuert vieles ist, was da so passiert. Und die nehmen das Ganze auch nicht so ernst. Du merkst immer beim Majestix, wenn er auf seinem Schild umgetragen wird und so, und er will halt der Häuptling sein. Und wenn er mit seinem Schild aus dem Haus geht und die Frau schreit ihm nach, hey, er soll Fisch mitbringen, wenn er wieder zurückkommt, wenn er mit seinem Blödsinn fertig ist. Ja. So, und er ist da quasi der Häuptling vom Dorf und muss dann da die Errands machen für seine Frau. Ich finde die zwar super lustig und vor allem, die sind auch so niedlich gezeichnet irgendwie. Die gute Mine ist so, die ist so niedlich gezeichnet, wie die ausschaut.
Ja, so recht klein.
Ja, so eine runde Nase. Ja, sagen, ja, so ein bisschen fester und so. Die schaut irgendwie so lieb aus, hey. Und das ist halt so ein, ja, so ein ganz praktischer Typ einfach. So eine praktisch veranlagte Ehefrau. Und der Majestix ist halt, die haltet das halt alles für irgendwie Getue und für ein Spiel. So, ja, wenn die Männer wieder so quasi.
Hm. Ja, sie ist ja schon insgeheim mehr Chef von die Gallier als der Majestix, oder?
Sie hat die Hosen
auf alle Fälle.
Ja,
voll. Und der so, dann sagt er was und so, dann Rücksprache, passt das schon? Gute Miene, so, ja.
Ja, genau.
Ja.
Stimmt.
Machen wir es doch, ja.
Und bei, man, das obviously Duo ist natürlich Asterix und Obelix, aber wer auch noch ein sehr gutes Duo ist, also kein Liebespaar, aber ein gutes Duo ist der Schmied und der Barde. Der, ich weiß gar nicht, wie der Schmied heißt. Und der Trubadix.
Automatix.
Automatix, genau.
Ja.
Der Automatix und der Trubadix. Die ist so eher so Hassliebe, oder? Haben füreinander irgendwie.
Ja, ich meine, der Gesang passt ihm halt gar nicht. Im Automatix, oder?
Ja.
Und da fliegt schon ein paar Mal der Hammer um mich. Und er ist wahrscheinlich auch der, der was denn oft fesselt, oder?
Ich glaube immer.
Immer, ja. Und irgendwo hinhängt. Eigentlich schon gemein, finde ich. Ich habe das eigentlich immer sehr gemein gefunden.
Ja,
es ist. Da dann alle beim Essen sein und er hängt irgendwie auf dem Baum.
Gibt es auch irgendwie einen Comic, wo der Obelix meint, okay, jetzt ist Happy End. Hey, fesselt's in Barden her und holst die Wildschweine. Es ist jetzt Abendessen angesagt. Und gut. Da fällt mir ein, der Medusalix, der hat eine ganz junge Frau, ganz eine junge, große Frau.
Ja.
Und die nimmt es ja
stimmt, genau.
Auch nicht ernst. So. Was der Medusalix will da immer nur mitmachen und mitschlägern und so. Und sie quasi holt ihn dann immer bei die Ohren zurück und sagt so, nein, du bist zu alt für das.
Stimmt, der hat das ein ganz Junge.
Mhm.
Das ist ja wieder Alte mit der Jungen, oder?
Genau.
Geil.
Geil, ich schicke mich da schon selber, ja, geil.
Der hat's drauf.
Hm. Ja, lasst uns nochmal kurz zurück zu Disney gehen, weil wir haben vorher gar nicht über Donald und Daisy geredet. Was haltet ihr denn von denen als Bärchen?
War gar nicht
da
so
ist sie
viel.
Aber schon, weil sie ist da ziemlich, weil sie da immer in Gustav Gans noch am Start und in Donald und spielt immer so ein bisschen gegeneinander aus.
Ja, die sind ja nie ein Paar, die sind ja immer nur im Dating-Modus, oder?
Ja.
Sind die überhaupt jemals irgendwann zusammen? Also der Mickey und die Minnie, die sind ja wirklich ein Paar, oder?
Ja.
Ja. Aber der Donald und die Daisy, die daten ja immer, oder?
On-off-Ding, ja.
Ja, nicht einmal on-off, oder? Das ist ja nie on. Das ist ja immer nur...
Okay, ein reines off-Ding.
Oder habe ich das falsch im Kopf?
Nein, die sind schon immer, die sind schon immer im Dating-Modus. Das stimmt schon, das sind eigentlich gar kein Pärchen.
Ja, aber die machen schon Sachen, also Ausflüge und Picknick und solche Sachen. Ja,
ja genau, ja. In seinem roten Auto, der hat so ein rotes Knubbelauto, der Donald, oder?
Mhm.
Ja, aber ob der mehr ist, ob der mehr sieht vom Pürzel, weiß ich jetzt auch nicht.
Boah.
Okay.
Okay.
Ja, die haben ja keine Hosen an, der sieht auf alle Fälle mehr vom Pürzel. Ja, richtig stimmt. Sexy wird's, wenn sie ihr Oberteil ausziehen.
So, wer habt ihr sonst noch?
Nein, Michi, weil du bei Disney bleibst, es gibt ja in fast jedem Disney-Film, oder? Ergibt sich immer ein Pärchen von Aladdin bis König der Löwen.
Ja, lass uns über König der Löwen reden, bitte.
Okay, warum?
Weil er mit seiner Schwester zusammen ist.
Was? Doch nicht die Schwester?
Ja, die, wie heißt sie?
Nala.
Die Nala ist ja, ich meine, der Vater vom Simba war ja der Chef von dem Rudel, oder?
Ja.
Da, und sie ist nicht die Tochter vom Scar. Und da gibt es sonst niemanden. Also ist sie zumindest die Halbschwester vom Simba.
Hm.
Stimmt ja. Da.
Oder?
Ist das so Kanon?
Ne, ja, keine Ahnung. Nein, aber ist halt etwas, oder? Was wahrscheinlich so ist. Aber ich meine, es sind ja Tiere.
Dann nicht so drüber nachgedacht bis jetzt.
Das sind Tiere.
Da ist okay.
Sie lustig gefunden habe, ist, wo sie König der Löwen verfilmt haben, als Realfilm. Da hat auf Reddit einer geschrieben, er wird den Film nur danach beurteilen, wie gut sie die Fuck Me Eyes von der Nala nachmachen. Im realen Film.
Da gibt es einen Screenshot, ja. Okay. Ja, aber ist das euer Favorite Disney-Pärchen? Jetzt von den Filmen? Da ist ja fast jedes Jahr damals ein Film rausgekommen, oder? Aladdin, Dschungelbuch.
Was Dschungelbuch hat keinen, da gibt es keinen.
Gibt es am Ende, oder? Doch, der ist so gelbes Kleid an, oder nicht?
Der Mowgli?
Nein, die Love Interest von Mowgli, oder? Nicht?
Ernsthaft?
Na, Blödsinn, ich denke an Tarzan, natürlich.
Ja, Tarzan, ja.
Bernhard und Bianca?
Ja, ja, cool.
Toy Story ist es die Zeichentrick, aber wie heißt sie?
Die Cowboy-Frau.
Ja,
Cowgirl.
Nein, Porzellinchen ist es nicht, gell? Porzellinchen ist das andere.
Das ist so viel zu inkludierender Sprache, hey. Cowboy-Frau. Ja, Susi und Strolch, oder?
Mhm.
Mit dem Spaghetti-Essen?
Mhm, ja.
Wie findet ihr jetzt Wally und die... Wie heißt
Eva.
Die? Eva. Ach,
großartig.
Ja.
Mhm.
Man stimmt, da hast recht. Okay, das locke ich ein, hey. Das ist ja der zerfetzte Haus, hey.
Ja.
Ja, das sind einige. Also und Disney nicht. Hat schon einige gute Bärchen. Da gibt es schwierig, da Number One zu finden.
Okay. Ich hätte noch eins von einer Serie, wobei ich nicht weiß, ob ihr es die gesehen habt, wobei ihr es wissen müsst, weil wir da im Podcast drüber geredet haben. Und zwar finde ich, was ganz ein schönes Bärchen ist, mit ihrer Art, wie sie mit ihrer Romanze umgehen, ist die Fleabag und der Pfarrer bei Fleabag.
Mhm. Hab ich gesehen.
Fleabag nicht gesehen?
Habe ich gesehen, ja, ist super. Würde ich nachholen, Michi. Würde ich nachholen, ja.
Ja. Die Fleabag, gespielt von der Phoebe Waller-Bridge und der Pfarrer, die in der Serie nur Fleabag und The Priest heißen, die haben ihre richtigen Namen, weiß man nicht. Der Pfarrer wird vom großartigen Andrew Scott gespielt, der Professor Moriarty von der Sherlock-Serie. Und die Fleabag hat so eine Art, so in der Serie würde ich das so als psychiatrisches Problem ansehen, dass sie, die schaut immer das Publikum an. Also die durchbricht die vierte Wand, was wahrscheinlich so eine Art Störung so ist.
Nur ihre Gedanken, glaube ich, sein, was sich oft denkt und das im Publikum mitteilt oft.
Genau, und das wirkt für die anderen. Die anderen kriegen das gar nicht mit, aber der Pfarrer, der kriegt das mit auf einmal und schaut dann auch in die Kamera. Dann sagt er, was machst du da? Sagt sie, was? Jetzt hast du es schon wieder gemacht. Und dann schaut er auch in die Kamera das und dann lacht sie so und schreit so und er schreit auch so, weil sie beide in die Kamera schauen. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, was das symbolisieren soll, aber die haben halt die gleiche, die sind halt voll auf einer Wellenlänge.
Ja, aber es, die dürfen ja kein Pärchen sein. Der Pfarrer. Oder ist, ist der Protestant? Ich
weiß nicht. Das wollen, die dürfen kein Pärchen sein, der ist katholischer Pfarrer, ja, aber das wollen wir jetzt nicht spoilern, was daran passiert. Aber die sind ein super interessantes Paar. Erstens wahnsinnig gut gespielt. Phoebe Waller-Bridge eh eine von meinen absoluten Lieblingswriterinnen und Schauspielerinnen. Und der Andrew Scott auch fantastisch, fantastischer Schauspieler, die machen das echt gut. Ist super, super Pärchen.
Ja, da bei den Dialogen bei denen kommt es mir auch ein bisschen so vor wie bei Pulp Fiction, wo man sofort irgendwie die Connection merkt. Die Chemie.
Ja.
Also das so vom ersten Moment an passen die Portionen gut zusammen.
Das ist aber nur, der kommt nur in der dritten Staffel vor, gell?
Gibt es mehr als drei Staffeln?
Nein, aber in die
ersten so, ja,
kommt der gar nicht vor.
Ja. Okay, das stimmt, ja.
Und weil ich gerade über das rede, die eben was die Phoebe Waller-Bridge gemacht hat, die hat nur eine Serie geschrieben, und zwar Killing Eve, zumindest die erste Staffel, glaube ich, weiß nicht, ob sie dann beim Rest auch noch beteiligt war. Und da ist die beiden Hauptcharaktere, die Villanelle, die Auftragsmörderin spielt, und die Eve, die Special Agent, weiß nicht, wo die beim SAS oder wo die ist, oder bei der Geheimpolizei halt in spielt das in England oder in Amerika? Ich glaube in England. Also die Villanelle und die Eve, die sind auch ein super Paar, finde ich. Das ist auch so ein Paar, das irgendwie nicht zusammenkommt. Obwohl sie sich beide irgendwie wollen und doch, die quasi wollen sich als Liebespaar und sie wollen sich gegenseitig umbringen. Das finde ich auch super bei Killing Eve.
Killing Eve ist so Wahnsinn. Meinen nächsten Pick sagen, aber dann hast du gesagt, die wollen sich umbringen. Ich habe gesagt, okay, das passt jetzt nicht so. Und die wollen sich jetzt auch nicht so in einer romantischen Beziehung, da ist es halt fast schon zu professionell. Und der Zuschauer will, glaube ich, immer mehr. Und ich weiß nicht, wie viel der Fanfiction drüber geschrieben worden ist. Wahrscheinlich sehr viel. Akte X, Dana Scully, Fox Mulder.
Da, oh ja.
Gibt schon einige Folgen, wo das schon so angedeutet wird, so, oh, da könnte was passieren, aber es passiert halt nie was. Um den Zuschauer so ein bisschen so wie ein Cliffhanger halt, so mit, oh, vielleicht entwickelt sich da was, wissen wir ja nicht. Nein, jetzt ist doch wieder professionell halt. Weil die Dana Scully, sie seien zu unterschiedlich auch, was ihre Glaubenseinstellung oder zum Alien-Ding oder angeht. Fox Mulder halt ein Believer ist an Aliens und sie halt die rationelle Medizinerin ist, oder? Deswegen.
Ist sie Medizinerin? Ah ja, stimmt.
Doch, sie macht Obduktionen, oder?
Genau, sie obduziert auch, ja, stimmt.
Ja.
Deswegen vielleicht. Vielleicht würden sie auch gar nicht zusammenpassen.
Ja.
Da würden sie gleich mal streiten.
Wobei die Scully, glaube ich, schon in die späteren Staffeln schon mehr an das glaubt, weil er doch ein paar Sachen wahr sind, was das der Mulder sich so einbildet.
Ich
also glaub, Verschwörung ist auf jeden Fall real, oder, in der Serie, dass die Regierung mehr weiß, als sie preisgibt.
Ja, das Cigarette Man, der Chainsmoker, ja. Es ist ja dann irgendwann einmal so, dass die Scully Krebs kriegt, und zwar kriegt sie und zwar eben durch einen von die durch den der Chainsmoker, der Cigarette Guy da, der ist da involviert in das? Also die wird quasi mit Krebs und Anführungszeichen infiziert oder die kriegt irgendwas eingesetzt oder gespritzt oder so, keine Ahnung. Und der Mulder setzt sich dann voll für sie ein und riskiert alles und wird sogar irgendwie seine Karriere und sein Leben irgendwie opfern, nur damit sie wieder gesund wird. Was dann auch passiert. Und da merkt man schon, dass es ein bisschen mehr ist wie reine Arbeitsbeziehung, irgendwie kommt mir vor.
Weil ja, aber ich weiß nicht, ob das nicht so mehr mit... Klingt jetzt falsch, aber dass er sie halt sieht irgendwie so wie eine Tochter, jetzt nicht so... Aber ihm ist halt viel wert.
Ja, ach so,
liegt,
ja,
ihm stimmt. Liegt viel an ihr, aber jetzt nicht so in einem romantischen Beziehungssinn, hätte ich gemeint.
Platonisch.
Ist super Platonisch, gemacht. Ja. Dass der, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, der das geschrieben hat, hat ja auch Breaking Bad gemacht. Und bei Breaking Bad...
Gilligan.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Und bei Breaking Bad sind die ganzen Beziehungen ja irgendwie so tainted. Die sind ja auch so, wie sagt man, vergiftet ist das falsche Wort, so. Das sind keine, da gibt es, glaube ich, keine einzig wirklich gute, funktionierende Beziehung in der Serie.
Stimmt, ja.
Oder irgendwie, da gibt es nichts, was irgendwie der Gus Fring, sei Freund, wird umgebracht. Und die Ehe vom Walter und von ist auch irgendwie im Eimer und der Jesse, dem sei wahre Liebe, die wird unter Anführungszeichen, ja.
Spoiler, sagen wir es noch. Ist zu viel Spoiler.
Ja, jetzt kann man Breaking Bad mal nach 20 Jahren schon spoilern. Die wird ja irgendwie vom Walter umgebracht oder durch unterlassene Hilfeleistung quasi umgebracht. Und ja, es sind nur kaputte Beziehungen. Und es setzt sich auch bei Better Call Saul fort. Da gibt es auch keine wirklich funktionierende gute Beziehung.
Ja.
Mhm.
Und das klingt jetzt so einfach, so, ja, aber es ist eine funktionierende Beziehung ist ja viel einfacher zu beschreiben wie eine komplizierte toxische Beziehung. Komplizierte toxische Beziehungen sind ja in so Serien viel, viel schwieriger zum Darstellen, wie etwas, das einfach gut passt. So, das
und ich glaube, ja. Das wollen Leute mehr sägen, oder? So was Komplizierteres, ja. Anstatt alles ist super.
Die einfache Beziehung hat man ja daheim.
Genau.
Stimmt. Aber wir wollten über positive Couples reden. Haben wir noch positive Super-Couples?
Ich hätte noch positive Super-Couple. Meiner Ansicht nach ein sehr positives Super-Couple. Und zwar von Modern Family, der Cameron und der Mitchell, die homosexuelle Beziehung führen. Ja. Und die zwei, die finde ich fantastisch. Das sind die heimlichen Stars von der Serie, finde ich. Weil die führen die beste Beziehung von der ganzen Serie, meiner Meinung nach.
Die haben eine super Beziehung, ja. Da ist die Mann-Frau-Beziehung
zwischen dem
die Dunphys ist schon auch cool, finde ich.
Ja, aber da ist sie einmal so ein bisschen genervt von ihm. Und der ist so ein bisschen doofi und er liebt sie abgöttisch und sie ist immer so, ja, okay.
Okay, das stimmt.
Wir sind nicht auf Augenhöhe irgendwie.
Ja.
Da ist die Beziehung von der Gloria und von ihm, also vom Ed O'Neill, ich weiß nicht, wie sein Charakter heißt, vom Jay? Nein.
Ja,
doch, Jay.
Ja.
Da ist das gar noch funktionierender, wie die von die Dunphys, finde ich.
Ja.
Weil er, der Phil, er ist ja immer so im Schatten von seinem, was ihm irgendwie so zu schaffen macht, ist, dass er immer so im Schatten von seinem Überschwiegervater steht. Dass quasi der Jay ist halt für ihn so der typische männliche Alpha, so der amerikanische Business-Alpha-Man. Und er findet sich halt immer Stufe unter ihm und das, glaube ich, nagt an ihm die ganze Zeit in der Serie. Sehr belastet
sein Ehe. Ja, er will ja immer dass der Jay ihn wertschätzt, oder?
Ja, und genau, er will sagen, dass er nicht so, so ein Loser ist, oder?
Ja, ja,
weil genau. Weil sie tut ja auch immer so ein bisschen bei ihm, als ob er ein Loser war, oder? Also er sieht ihn ja einmal als
er ist der Blödler und so für sie.
Ja, ja, genau. Ja. Sie tut einmal so, ja genau, du bist einfach leid. Du, eigentlich bin ich, sei froh, dass du mich hast, weil ich bin eigentlich quasi die Prom-Queen und du bist der Loser.
Ja, genau. Mhm. Aber der Mitchell und der Cameron, die finde ich fantastisch. Hey. Die sind so ja, voll. Wholesome und die haben auch Probleme, die ja angesprochen werden und die ja in der Serie gezeigt werden. Aber die machen das alles irgendwie, ja, weiß nicht, Erwachsener. Irgendwie, oder da irgendwie funktioniert das bei denen besser. Und dann, wo sie die Tochter adoptieren, die Lilly, dann kriegt das nur mal, wird das nur mal eine Stufe cooler und interessanter, finde ich.
Ja.
Das ist das Interessante, die interessanteste Familie bei Modern Family, finde ich.
Stimmt, ja. Stimmt.
Das ist echt, echt cool.
Ja, das ist auch wholesome. Ja, ich hab nichts mehr. Ich hab noch mal was. Es ist.
Ich hab.
Wenn wir nochmal auf Disney gehen. Ja.
Ich hab eigentlich.
Star Wars, ne? Gibt's da nichts.
Die Padme und der Anakin. Überhaupt nicht toxisch.
Ja, wir können nur kurz so die schlimmsten Couples, die uns einfallen.
Anakin und Padme. Positiv.
Nein, enden wir schon. Wir haben nur 3 Minuten. Jetzt enden wir schon von der High Note. Also. Die dümmsten Couples, dümmsten Buddy Couples, mir drei einmal auf jeden Fall.
Mir drei.
Oder?
Ja. Könnt ihr euch noch erinnern, wo wir uns letztes Mal beim NT zur Aufnahme getroffen haben und wo wir es geschafft haben, den Dreier-Handshake perfekt zu machen?
Genau. Die drei lustigen.
Da habe ich gewusst, ey, das hat so viel Zukunft noch mit uns.
Das hat viel Zukunft, da ist noch viel möglich. Die drei lustigen zwei, oder? Sind wir.
Ja. So kann jeder schlafen gehen.
Warum ist eigentlich der Dribble Handshake, warum ist der nicht der Ding? Warum?
Ich weiß auch nicht. Der ist so cool, finde ich.
Ja.
Der ist ja ein Ding bei uns halt.
Ja. Ja, wir müssen nicht ernst, also die Wahrheit sagen, wir haben den schon mal gemacht vorher, der Anti und ich mit dem anderen Dritten.
Ja.
Hm. Echt oder was?
Ja.
Ja.
Passt, war nett. fein, dass wir Freund waren. Ist seit das Bauer-Couple, habe ich schon mitgekriegt und ich bin leider das dritte Rad am Wagen. Und wünsche euch
allen. Aber das dritte Hörerinnen ist ja voll wichtig Hörern, beim Wagen.
Alle Hörerinnen und Hörer ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt gute Freunde und habt einen schönen, netten, lieben Partner oder Partnerin. Und ich bin froh, dass ich auch eine schöne, nette, liebe Partnerin habe. Und er ist zwar seit Trotteln.
Ja, Michi, du als Produzent, it's lonely on the top, was?
Nichts lonely on the top. Ich hab's einfach unseren Handshake entehrt. So.
Ja,
ihr.
Und jetzt als
jetzt muss es noch explizit werden. Ihr Hurensöhne.
So, also, jetzt sage ich es, wie es ist. Wir haben den Handshake schon 3-mal gemacht auf der Comic-Con, da warst du halt nicht dabei.
Und jetzt wisst ihr genau, warum ich nicht mitgekommen bin.
Ja, okay.
Ja. Na, danke, Jungs, für diese verspätete Valentinstagsfolge oder Frühlingsgefühle-Folge, wie der Enti gesagt hat. War wieder witzig, obwohl es schon 9:45 ist. Ja. Ich werde jetzt noch vielleicht noch eine Runde zocken oder bei Invincible oder bei The Boys einschlafen oder bei One Piece. Es gibt so viel zu tun, so wenig Zeit, so viel Popkultur, so viel zu besprechen im nächsten Vorgeplänkel. Freue mich dann schon wieder und wünsche allen eine gesegnete Frühlingszeit.
Schön war's. Das hat mir auch sehr gut gefallen, war eine sehr, sehr schöne Aufnahme. Als Honorable Mention möchte ich jetzt noch in Carl und die Donut nennen, aus Dungeon Crawler Carl.
Stimmt.
Fantastisches Duo. Ich hoffe, ihr hattet jetzt auch viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns nächste Woche. Folgt uns auf Instagram und bewertet uns auf Spotify. Hört unsere Piratenfolge. Beste Folge vom ganzen Podcast.
Beste Folge von dem Jahr auf jeden Fall.
Ja, sehr gut, sehr gut. Unser Piraten-Special ist mindestens genauso gut. Wenn
wie der
besser,
Dreier-Handshake.
Wie der Dreier-Handshake und die Weihnachtsfolge 2023. Ja, macht es gut, habt eine schöne Woche und bis bald.
Und bleibt coole Couples.
Tschüss.
Ciao. Ciao.